Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit dem Bericht aus dem Kabinett.
Ja, vielen Dank und auch von mir einen schönen guten Tag, ein gutes neues Jahr, weil wir uns noch nicht gesehen haben. Ich freue mich darauf, dass es gleich wieder munter losgeht und freue mich hier auf fruchtbaren Austausch. Das Kabinett hat heute der völkerrechtlichen Anerkennung des pazifischen Inselstaates Niue zugestimmt, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu diesem Staat zugestimmt. Der Indopazifik ist eine bedeutende Region für auch die deutsche Außenpolitik, für unsere Beziehungen nach Südostasien. Eine stabile, freie und sichere Indopazifikregion ist deswegen in unserem Interesse. Um dies zu erreichen, ist der Auf- und der Ausbau von Partnerschaften in der Region für uns zentral. Die pazifischen Inselstaaten und ihre politische Regionalorganisation, das ist das Pacific Island Forum, und dort ist auch Niue Mitglied. Diese Staaten sind bei der Stärkung des Völkerrechts und der Vereinten Nationen und bei Themen vor allem des internationalen Klimaschutzes unsere engen Partner. Wir möchten die Zusammenarbeit mit ihnen festigen und vertiefen. Die völkerrechtliche Anerkennung von Niue und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen tragen dazu bei. Damit wird Deutschland förmlich bilaterale Beziehungen zu allen 14 pazifischen Inselstaaten im Pacific Island Forum unterhalten. Und dieser Schritt ist ein Signal unserer vertieften Zusammenarbeit mit dem sogenannten blauen Kontinent. Die förmliche Anerkennung sowie die Erklärung der Bereitschaft zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen werden jetzt durch ein Schreiben des Bundespräsidenten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen durch den Austausch von Verbalnoten erfolgen. Das ist der Bericht aus dem Kabinett.
Dann gibt es eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
Ja, genau. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Wadephul heute Nachmittag nach Paris zu Gesprächen im Weimarer Dreieckformat mit seinen französischen und polnischen Amtskollegen reisen wird. Im Zentrum der Gespräche stehen die europäische Sicherheit, die laufenden Friedensverhandlungen und die Stärkung der Ukraine. Nach dem gestrigen Treffen der Coalition of the Willing mit den US-amerikanischen Verhandlern in Paris knüpfen diese Gespräche heute Nachmittag nahtlos an die Ergebnisse der Beratungen an. Dabei geht es um die Entwicklung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine und den europäischen Beitrag zur langfristigen Sicherheit. Gleichzeitig bleibt weiter die Unterstützung des Landes gegen den fortdauernden russischen Angriffskrieg essentiell. Auch hierüber werden die Außenminister sich heute austauschen. Außerdem werden sich die Außenminister mit ihrem indischen Amtskollegen Jai Shankar austauschen, der ebenfalls in Paris zu Gast sein wird. Im Indopazifik, und das hörten wir ja gerade, einer Region von großer politischer Bedeutung für Europa, spielt Indien eine führende Rolle in der Sicherung freier Seewege und der Aufrechterhaltung einer starken regelbasierten Ordnung, die für die Sicherheit und den Wohlstand beider Regionen entscheidend ist. In Paris werden die Außenminister die Zusammenarbeit mit Indien in sicherheits-, verteidigungs- und wirtschaftspolitischen Fragen weiter vertiefen, auch mit Blick auf den EU-Indien-Gipfel Ende des Monats. Nicht zuletzt arbeiten die EU und Indien mit Hochdruck an einem gemeinsamen Freihandelsabkommen. Auch über die Fortschritte in diesen Verhandlungen werden die Außenminister sich heute austauschen. Besten Dank.
Dankeschön. Gibt es Fragen zum Kabinett? Zum Kabinett? Herr Rinke?
Ja, Herr Cornelius, Frau Deschauer, ich hätte ganz gerne noch mal nach der Anerkennung gefragt von Niue. Was hat das für Folgen? Das ist ja bisher, glaube ich, kein Vollmitglied in der UN-Vollversammlung. Ändert sich durch diese Anerkennung etwas und ist dieser Schritt mit den anderen europäischen Staaten abgestimmt?
Das ist korrekt. Niue ist kein Vollmitglied, kein stimmberechtigtes Vollmitglied. Also da ändert sich durch die deutsche Anerkennung, die noch letztendlich vollzogen werden muss nach dem Kabinettsbeschluss, wie der Bundesregierungssprecher gerade erläuterte, zunächst erstmal nichts. Es ist aber ein natürlich sehr deutliches Bekenntnis zur Vertiefung der Beziehung der Bundesregierung zu dieser Region und auch zu diesem Staat.
Und die Abstimmung mit den Europäern?
Ist wir sind immer eng abgestimmt, und ich kann vielleicht einfach nur ein Schlaglicht darauf werfen. Es gibt auch andere Länder, die natürlich diplomatische Beziehungen zu NIOI unterhalten. Länder, mit denen wir eng kooperieren in verschiedenen Formaten. Einige möchte ich hier nennen: Kanada, USA, Japan, Italien, die Schweiz. Also insofern können Sie immer davon ausgehen, dass wir sprechen und uns austauschen, aber das ist die Entscheidung der Bundesregierung, diesen Vorschlag heute im Kabinett, dies heute im Kabinett zu beschließen.
Herr Steinkohl.
Frau Deschau oder Herr Cornelius, heißt das jetzt, dass die Bundesrepublik Deutschland dort eine Botschaft errichten wird, oder lässt sie die deutschen Interessen durch andere Staaten?
Wir lassen die deutschen Interessen vor allem durch deutsche Vertretungen im Ausland wirken, sind natürlich auch immer eng mit europäischen Partnern abgestimmt. Aber Sie haben recht, es wird keine deutsche Botschaft in NIOI eröffnet. Das ist nicht in der Planung. Zuständig wird die deutsche Botschaft in Wellington, also die für Neuseeland zuständige Botschaft, sein.
Zusatz? Nachfrage. Ich kann es auch googeln, aber vielleicht wissen Sie es auswendig. Wie viele Einwohner hat diese Insel eigentlich?
Dann googeln wir gemeinsam.
Eine sehr niedrige Zahl. Ich habe gegoogelt, aber das überlasse ich Ihnen.
Weitere Fragen zum Kabinett?
Aber nur um das vielleicht zu, für die Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, es geht ja tatsächlich darum, auch das Pacific Island Forum in seiner Gesamtheit zu stützen, und insofern ist die Anerkennung auch eine Anerkennung dieses Verbundes und unserer Unterstützung für eine Region, die allzu häufig zu weit weg ist von uns.
Herr Kollege.
Marc Bemroth, Tageszeitung Junge Welt. Meine Frage geht ans Wirtschafts- und ans Verteidigungsministerium. Welche wirtschaftliche und welche militärstrategische Bedeutung hat dieser jetzt anerkannte Staat für die Bundesrepublik Deutschland konkret?
Also von meiner Seite aus kann ich da jetzt aus dem Bauch heraus nichts sagen. Ich würde es nachreichen.
Aber vielleicht kann ich das nochmal allgemein beantworten. Das ist jetzt, wir müssen jetzt nicht über die Südostasien-Strategie oder die Asien-Pazifik-Strategie der Bundesregierung sprechen, aber wir können die gerne vertiefen. Die Region ist von großer strategischer Bedeutung. Wir suchen Allianzen mit gleichgesinnten Staaten, die unsere Werte teilen, die unsere Vorstellung von wirtschaftlicher Transparenz, von Marktoffenheit teilen. Wir stützen diese Staaten, und Deutschland hat einen Einfluss in der Region, macht ihn damit auch sichtbar und geltend. Und ich glaube, dass diese Symbolik durchaus sehr verstanden wird, auch von den anderen Mitspielern in der Region.
Möchte das Wirtschaftsministerium sich noch äußern?
Keine Ergänzung hinzuzufügen.
Zusatz?
Kleine Zusatzfrage. Das heißt, derzeit plant die Bundesregierung keine Militärpräsenz auf dieser Insel in absehbarer Zeit?
Nein.
Okay.
Herr Wurzel.
Hat sich erledigt, danke.
Weiter.
Auch.
Bitte? Weitere Fragen zum Kabinett habe ich jetzt nicht gesehen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür, und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir zu der Reise des Außenministers, respektive, ich weiß, dass es schon etliche Fragen aus dem Komplex Ukraine gibt. Vielleicht kann man die da direkt dranhängen. Herr Jung.
Also ich wollte es mal wissen, weil Frau Deschauer nicht Thema Venezuela und Grönland erwähnt hatte mit den europäischen Partnern und Indien, die ja sich da klar positioniert haben. Wird das kein Thema sein, die US-Aggression?
Ich mache mir jetzt erstmal nicht zu eigen, dass, wenn Themen nicht erwähnt sind, sie nicht Gegenstand von Beratungen auch sein können. Es ist immer ein sehr vollumfänglicher Austausch mit den Partnern. Insofern kann ich dem jetzt noch nicht vorgreifen. Die Gespräche finden ja heute erst noch statt. Und wer sich dann noch näher und detaillierter interessiert, es gibt auch eine Pressekonferenz um 17.30 Uhr. Da wird sicher auch noch mal von den Außenministerkollegen berichtet werden, über was sie sich dann unterhalten haben.
Wir fragen ja nur, weil Sie uns ja die wichtigsten Themen immer nennen, so wie Sie das hier handhaben. Und das ist ja das weltweit wichtigste Thema.
Also ich habe Ihnen berichtet, was im Zentrum der gemeinsamen Austausch sein wird. Und dann warten Sie doch mal mit Spannung darauf und verfolgen die Pressekonferenz, wenn Sie das dann mögen.
Herr Rösch.
Ja, Erik Husch, Epoch Times. Herr Kanzler, Merz hat in Paris erklärt, dass Bundeswehrsoldaten einem zur NATO zählenden Nachbarland der Ukraine als Sicherheitsgarantie nach Eintreten eines Waffenstillstandes stationiert werden könnten. Auf Nachfrage erklärt er zudem, dass es auch richtig sein kann, Truppen in der Ukraine zu stationieren. Jetzt meine Frage, heißt es, dass möglicherweise auch Bundeswehrsoldaten doch noch in der Ukraine direkt stationiert werden können? Und bedeutet die jetzige Zusage, dass Bundeswehrsoldaten zukünftig gegen russische Kräfte auf ukrainischem Boden kämpfen könnten, falls Russland nach Eintreten eines Waffenstillstandes erneut Angriffe startet?
Also Herr Rusch, das ist eine sehr komplexe Sache. Sie waren vielleicht auch heute Morgen an die Gelegenheit, an einem Briefing teilzunehmen, das wir zur Vertiefung des Themas im Hintergrund geführt haben. Wir haben in den letzten Wochen eine sehr dynamische Entwicklung gesehen in dem Bemühen der Ukraine, zu einem Frieden zu verhelfen. Es kam zu einer Reihe von diplomatischen und auch auf höchster politischer Ebene geführten Gesprächen und Austauschmöglichkeiten seit dem Berliner Gipfel, im Prinzip auch schon seit dem Treffen in Genf im vergangenen Herbst. Die Dynamik hat sich insofern weiterentwickelt, als dass das Thema Sicherheitsgarantien nun zunehmend starken Konturen annimmt. Diesem Thema diente auch gestern das Treffen der Koalition der Willigen. Verschiedene Partner in dieser Allianz der Koalition der Willigen haben ihre Bereitschaft erklärt, im Falle eines Waffenstillstandes, und ich setze diese Voraussetzung sehr bewusst, im Falle eines Waffenstillstandes einen Beitrag zu leisten in der Ukraine, auch im Interesse der Kriegsparteien zu Sicherheitsgarantien beizutragen in und um die Ukraine. Und diese Beiträge wurden gesammelt und koordiniert von den Akteuren der Koalition der Willigen. Die Führungsnationen sind dort Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Und diese Vorausplanungen gehen nun Zug um Zug mit den politischen Gesprächen um einen Waffenstillstand. Und der Bundeskanzler hat in seinen Äußerungen sehr, sehr deutlich gesagt, dass es Voraussetzungen braucht, die notwendig sind, ehe sich Deutschland an diesen Sicherheitsgarantien beteiligt, nämlich zum ersten eine starke rechtliche bindende Sicherheitsgarantie der USA und einen amerikanischen Backstop zur Absicherung des europäischen Engagements. Zweitens muss der Waffenstillstand mit der russischen Seite vor allem auch so gestaltet sein, dass die Koalition der Willigen tätig sein kann. Und hier, das kriegen Sie mit, haben wir nach wie vor die größten Lücken, weil die russische Seite sich nicht zumindest für alle transparent an dem Prozess beteiligt. Und drittens ist es selbstverständlich, dass jeder Partner in der Koalition seine Beteiligung nach den jeweiligen innerstaatlichen Verfahren auch dann einfädelt. Und diese innerstaatlichen Verfahren sind Ihnen bekannt in Deutschland und daran hält sich auch die Bundesregierung und der Bundeskanzler.
Dann Herr Fechtner. Ja, das ist das Richtige. Ja,
meine Frage ginge dann an weitere Themen, vielleicht um die Gespräche gestern herum, wenn das schon okay ist. Sonst eine andere Frage zuerst.
Ja.
Ja, dann vielen Dank, Herr Cornelius. Gestern gab es ja sicher auch bilaterale Gespräche mit dem französischen Präsidenten. Gab es dabei auch Fortschritte beim Thema Mercosur?
Gut, jetzt sind wir bei Mercosur. Ja. Also machen wir, wie Sie möchten.
Es ist gehupft.
Ja, also zum Thema Mercosur kann ich sagen, springen wir halt ein bisschen. Das Thema Mercosur steht jetzt kurz vor dem Abschluss. Wir haben ja das Signal aus Rom alle gehört, dass die mit der Entscheidung aus Brüssel im Dezember nun das Abkommen bald unterzeichnet werden kann. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Italien jetzt diesem Mercosur-Abkommen zustimmen wird. Und dann wird sich die Bundesregierung weiterhin auch bis zu diesem Zeitpunkt stark darum bemühen, bei allen Mitgliedstaaten intensiv um die Zustimmung zur Unterzeichnung zu werben. Dieses Mercosur-Abkommen ist ein Meilenstein, auch angesichts der geopolitischen Situation, in der wir alle leben. Es ist ein Meilenstein für die europäische Partnerschafts- und Handelspolitik. Es ist ein Meilenstein auch für die Symbolik, die rechtsorientiertes Handeln, vertragsorientiertes Handeln zwischen Staaten bedeuten kann. Und deswegen werden wir bis zu diesem Entscheidungsmoment, der vermutlich am Freitag sein wird, sehr intensiv mit dem Partner im Gespräch bleiben, dass es auch zu dieser Unterzeichnung kommt.
Nachfrage, Sie sagten ja gerade, dass Sie auch zuversichtlich sind, dass Italien nun unterschreiben wird. Wie liefen denn da die Gespräche und was macht Sie da so zuversichtlich?
Ich kann Ihnen aus den internen Gesprächen nicht sagen, aber ich kann auch nur auf die externen oder auf die öffentlichen Äußerungen auch aus Italien verweisen, die sprechen für sich.
Dann kommen wir jetzt erst noch mal wieder zurück zur Ukraine. Herr
Deutsche Welle, Roman Gonchalenko. Herr Cornelius, frohes neues Jahr. Frage zu den gestrigen Äußerungen des Bundeskanzlers zum Thema junge ukrainische Männer. Er hat wiederholt an den Präsidenten Zelensky appelliert, dafür zu sorgen, dass die jungen Ukrainer im Land Dienst leisten und nicht nach Deutschland, Frankreich oder Polen ausreisen. Es fällt auf, es ist wiederholt passiert, also zuletzt im November, meine ich, im Gespräch mit Zelensky war das thematisiert. Und es fällt auch auf, dass Deutschland ziemlich alleine dasteht mit dieser Forderung. Aber vielleicht habe ich was verpasst. Also weder Polen, das auch über 1 Million Ukrainer hat, noch Frankreich, noch Tschechien, das auch sehr viel aufgenommen hat, fordert, also äußert sich ähnlich. Warum ist es für Deutschland so wichtig?
Der Bundeskanzler hat mit seiner Äußerung steht er nicht alleine. Ich glaube, das Phänomen wird allgemein in Europa beobachtet. Es ist eine politische Dimension, die sich dahinter eröffnet, die der Bundesregierung Anlass gibt, sich auch zu äußern, ihre Sorge auszudrücken. Der ukrainische Präsident teilt ja auch die Sorge. Das Land braucht die jungen Männer, um geführt zu werden, um auch den staatlichen Betrieb aufrechtzuerhalten, die öffentliche Ordnung. Die Wehrpflichtgrenze, die in der Ukraine jetzt bei 25 Jahren meines Wissens liegt, ist sozusagen ein natürlicher Ausreisestopp. Und das kann nicht im Interesse der Bundesrepublik sein, dass die Ukraine jetzt in den jüngeren Jahrgängen ausblutet.
Kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, Präsident Zelensky teilt diese Sorge. Wie hat sich die ukrainische Seite jetzt zu diesen Aufforderungen geäußert? Die sind ja, wie gesagt, nicht neu.
Da müsste ich Sie an die ukrainische Seite verweisen. Das ist nun an ihr, daraus Konsequenzen zu ziehen. Aber ich glaube, dass das Problem allgemein verstanden wird, auch in Polen und in Frankreich, weil Sie auch auf diese Staaten verwiesen haben.
Herr Rinke, dazu?
Ja, zur Ukraine, genau. Und auch den Äußerungen des Kanzlers gestern, aber zur Stationierung nochmal. Nun baut die Bundeswehr in Litauen, also NATO-Gebiet nahe Russland, ja schon eine Brigade auf. Die Äußerungen des Kanzlers, nur um das klarzustellen, weil es eben ein bisschen durcheinander geht, beziehen sich aber nicht darauf, dass man diese Brigade weiter ausbaut, sondern es geht um zusätzliche, möglicherweise in anderen Ländern stationierte Soldaten.
Ja, die deutsche Brigade in Litauen hat einen eigenen Auftrag und ist auch mit einem bestimmten Ziel in Litauen stationiert. Worüber wir nun reden in der Koalition der Willigen, ist eine umfassende Unterstützungsleistung für die Ukraine zur Stabilisierung des Landes nach einem Waffenstillstand. Und das ist ein anderes Thema. Über die konkreten Strukturen auch einer Unterstützungsmission, die auch militärische Komponenten haben kann, aber auch zivile, wird noch lange zu beraten sein. Ich habe heute gelegentlich gelesen, es sei hier eine Kehrtwende vollzogen worden. Dem möchte ich widersprechen. Es ist keine Kehrtwende, sondern eine organische Fortentwicklung. Die Positionierung der Bundesregierung hat sich jetzt auch ermöglicht dadurch, dass es zusätzliche oder neue Garantieaussagen gibt, auch unter anderem der USA. Ich habe Ihnen vorhin die Bedingungen genannt, unter denen Deutschland bereit ist, weiter sich auch militärisch, politisch und finanziell einzubringen. Und insofern befinden wir uns in einem fortschreitenden Prozess, der sehr, sehr dynamisch, sehr schnell ist und, wenn ich das sagen darf, auch sehr komplex.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, um eine weitere Unsicherheit auszuklären, wenn Sie sagen, organische Fortentwicklung, die beinhaltet aber nicht, dass in einem zweiten Schritt, nachdem Bundeswehrsoldaten in einem NATO-Land stationiert sind, diese dann doch in der Ukraine eingesetzt werden können.
Momentan gilt die Aussage des Bundeskanzlers von gestern. Er sagte, dazu kann gehören, dass nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet eingemeldet werden. Und das Wort gilt.
Herr Jessen.
Wobei der Folgesatz auch natürlich von Bedeutung ist, nämlich dass auch weitere Szenarien nicht ausgeschlossen sind.
Also ich habe jetzt noch Herrn Jessen, Herrn Wurzel und Herrn Delfs auf dieser Liste zur Ukraine. Und dann würde ich gerne mit Blick auf die Uhr das Thema wechseln. Herr Jessen.
Ja, nun, Herr Cornelius, sowohl Starmer als auch Macron haben ja die Stationierung von Truppen auf ukrainischem Gebiet angekündigt als Absichtserklärung. Warum geht Deutschland diesen Schritt nicht?
Deutschland schließt keinen Schritt aus, aber Deutschland geht den Schritt, den es jetzt angekündigt hat, weil wir auch, ich muss es nochmal wiederholen, in dieser Sequenzierung sehr genau darauf achten, dass die einzelnen Schritte auch sich in ihrer Glaubwürdigkeit gegenseitig unterstützen. Wir können jetzt nicht Schritte verkünden, die, für die die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dadurch verschiebt sich auch das Verhandlungsgefüge. Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr bedeutsame Frage, wann man was ankündigt. Und das, darauf achtet die Bundesregierung genau. In dieser Sequenzierung ist es nun möglich zu sagen, wir sind bereit, prinzipiell bereit, uns an einer Unterstützungsleistung nach einem Waffenstillstand für die Ukraine zu beteiligen. Finanziell, politisch, aber natürlich auch militärisch. Und wir können uns vorstellen, dass wir im benachbarten NATO-Gebiet Truppen einmelden, um den Waffenstillstand zu unterstützen, um ein Gesamtsicherheitsgefüge zu schaffen, das der Ukraine Stabilität und Frieden bringt und erhält und vor allem auch den russischen Aggressor vor einer Wiederaufnahme der Kämpfe abhält.
Wenn Sie noch eine Anmerkung gestatten in Sachen Hintergrundgespräche, an denen kann man natürlich auch nur teilnehmen, wenn man dazu eingeladen wird.
Herr Wurzel.
Danke. Noch eine Frage zur Präzisierung. Sie hatten jetzt mehrfach erwähnt nochmal die Aussage in Bezug auf die Nachbarschaft, die Nachbarn, NATO-Nachbarn der Ukraine. Wie definieren Sie denn die Nachbarn? Sind es Staaten, die eine Landgrenze haben, NATO-Staaten zur Ukraine oder etwa auch die Türkei, die zwar keine Landgrenze hat, die sich aber doch als Nachbarstaat der Ukraine sieht?
Ich glaube, die Türkei spielt zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle, weil sie auch bei der Koalition der Willigen eine hohe Bereitschaft gezeigt hat, sich zu beteiligen, zu engagieren. Sie wissen, dass bei der Koalition der Willigen die Komponente See auch wichtig ist. Da geht es um das Schwarze Meer. Und insofern, glaube ich, ist die erweiterte Nachbarschaft der Ukraine der richtige Begriff.
Herr Delfs? Entschuldigung.
Genüss. Der Kanzler hat sich ja gestern erfreut gezeigt über die Zusagen der Amerikaner mit Blick auf eine mögliche Friedensmission, an der eben auch die auch von den Amerikanern, an der Amerika sich beteiligen würde. Nun fragt man sich natürlich, wie viel wert sind eigentlich diese Zusagen angesichts der Äußerungen zu Grönland? Ist das für Sie, hat das irgendeine Rolle gespielt bei diesen Beratungen und überschattet das nicht ein bisschen auch das amerikanische Commitment in dieser Sache?
Ich glaube, wir kommen jetzt hier in so eine Bewertungsdimension hinein, die ich jetzt nicht hier begleiten möchte. Wir gehen davon aus, dass die Zusagen der USA stark sind. Ich verweise auf die Worte des Sondergesandten Witkow gestern in der Pressekonferenz, die es an Eindeutigkeit nicht haben missen lassen. Die USA sind bereit zu einer substanziellen Unterstützung dieser Garantieleistungen. Und ich glaube, es ist auch ohne diese Zusage schwer vorstellbar, dass der nötige Druck entsteht, um in dem politischen Prozess voranzukommen. Wir sind in diesem politischen Prozess nur deswegen an dieser Stelle, weil die Vereinigten Staaten nun bereit sind, diesen Druck auszuüben und diese Kaskade an politischen, militärischen und wirtschaftlichen Maßnahmen in Aussicht zu stellen. Da sind im Zuge des Verhandlungsprozesses sehr, sehr viele Ideen entstanden und auch inzwischen dokumentiert und auf fast vertragsreifen Formen niedergeschrieben worden. Und deswegen glaube ich, dass die USA sich ihrer Bedeutung in diesem Konstrukt sehr bewusst sind.
Zusatz?
Wie bewerten Sie die Tatsache, dass die Amerikaner am Ende...
Wir können ja Sie das kaum verstehen, Herr Dess.
Oh, sorry. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass die USA oder die US-Vertreter das Agreement ja am Ende gar nicht unterzeichnet haben?
Die USA haben die Coalition of the Willing nicht unterzeichnet, weil sie nicht Mitglieder der Coalition of the Willing sind. Die Coalition of the Willing besteht mehrheitlich aus europäischen Staaten, auch aus Kanada oder anderen asiatischen Staaten oder Japan zum Beispiel, Australien. Die USA haben aber den Prozess begleitet. Sie waren jetzt auch zum ersten Mal in Paris da. Das war eine hochsymbolische Präsenz, die auch gewürdigt wurde. Und sie haben, wenn auch nicht unterzeichnet, so doch diese Abschlusserklärung mitgetragen.
Bevor wir ausführlicher über Grönland sprechen, noch mal ganz kurz zurück zu Mercosur. Frau Lassierda.
Ja, Herr Cornelius, Sie hatten vorhin gesagt, wir sind zuversichtlich, dass es zu einer Unterzeichnung kommt. Ist es nicht ein bisschen zurückhaltend, 5 Tage vor dem eigentlichen Termin zur Unterzeichnung? Ich weiß aus meinen Recherchen, dass es in den betreffenden Ländern doch noch sehr viele Bedenken gibt.
Ich weiß nicht, von welchem ursprünglichen Termin Sie sprechen, aber der...
Von dem Termin zur Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens am 12. Januar.
Ja, aber es geht jetzt um den ASTV, der das auf Seiten der Europäischen Union nun unterzeichnen wird, und der wird am Freitag tagen.
Ich rede von der Unterzeichnung vom Mercosur-Abkommen.
Ja, das ist ja dann der nächste Prozess. Dann muss die Kommission mit dem Mandat, das sie durch den ASTV bekommen hat, nach Lateinamerika reisen und wird dort unterzeichnen.
Ich habe noch eine andere Frage, auch an Herrn Cornelius, darf ich?
Zu welchem Thema?
Zu einem anderen Thema.
Dann setze ich Sie gerne wieder auf die Liste. Herr Rinke, Grönland.
Grönland, ja, danke schön. Herr Cornelius, nach der gestrigen Erklärung der Europäer, dass nur die Grönländer und Dänemark über Grönland entscheiden, hat das Weiße Haus ja wieder reagiert und erneut gesagt, sie möchten entweder Grönland kaufen, aber Gewalt sei auch nicht ausgeschlossen. Das widersprach so ein bisschen dem, was der Außenminister Rubio am Montag gesagt hatte, und deswegen die Frage, was können die Europäer tun, damit der von Ihnen nicht befürwortete Schritt, nämlich eine Annexion durch die USA, nicht vollzogen werden kann?
Also die Bundesregierung hält von diesen Formen von Drohungen wenig. Die Grundprinzipien des Völkerrechts müssen immer und überall gelten, insbesondere die staatliche Souveränität und die territoriale Integrität. Das ist und bleibt unsere Haltung. Grönland gehört seiner Bevölkerung, Dänemark und Grönland, und nur sie alleine entscheiden über Angelegenheiten in Dänemark und Grönland. Das ist die Grundhaltung, die auch gestern in der gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien zum Ausdruck gekommen ist. Sie haben sie alle gelesen. Ich glaube, dass das hinter dem Grönland-Thema stehende Bedürfnis nach stärkerer Sicherheit im arktischen Raum berechtigt ist, eine valide Grundthematik ist, die sich im Bündnis vor allem sehr gut adressieren lässt. Die NATO hat deutlich gemacht, dass die Arktisregion auch für sie von prioritärer Bedeutung ist und dass die Bündnispartner ihre Anstrengungen im hohen Norden verstärken müssen und werden. Und das gibt eine Antwort auch auf amerikanische Sicherheitsbedürfnisse, die hinter dem Druck offensichtlich zum Ausdruck kommen.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, mir ging es ein bisschen um die konkreten Schritte, die die Europäer über eine Erklärung hinaus machen können. Also man könnte zum Beispiel mehr Soldaten in Grönland stationieren aus europäischen Staaten oder aus Dänemark. Man könnte Botschaften oder diplomatisches Personal, nicht Botschaften, dort stationieren. Sind diese Schritte geplant? Und vielleicht können Sie uns über konkrete Punkte etwas informieren.
Ich glaube, das ist eine fortlaufende Entwicklung, die wir auch innerhalb des Bündnisses besprechen müssen und besprechen werden. Die Bundesregierung ist auch mit ihren Partnern im Austausch, welche weiteren Schritte nun zu unternehmen sind. Es gab gestern auch am Rande der Koalition der Willigen in Paris Gespräche auch mit der dänischen Ministerpräsidentin zu dieser Frage. Ansonsten wird sich hinter den Worten der Erklärung, die meiner Meinung nach sehr deutlich und eindeutig sind, noch eine Reihe von Optionen eröffnen, über die dann im Bündnisrahmen und unter der europäischen Partnern zu beraten sein wird.
Herr Jung dazu.
kann sich die Bundesregierung eine Koalition der Willigen vorstellen, Grönland zu verteidigen?
Die Bundesregierung sieht Grönland als Teil Dänemarks und über die Frage, wie Grönland und über seine politischen und anderweitigen sicherheitspolitischen Anbindungen entscheidet, habe ich mich eben auch geäußert. Es braucht keine Koalition der Willigen. Es ist der völkerrechtlich eindeutige Befund, dass Grönland und Dänemark nach den Prinzipien des Völkerrechts behandelt werden müssen.
Aber ich habe, glaube ich, von Ihnen ja auch mal gelernt, dass militärische Drohungen militärisch auch beantwortet werden müssen. Was Sie uns ja sagen, sind politische Aussagen. Es geht aber um militärische Drohgebärden der USA. Was planen Sie da militärisch, gerade in Bezug dessen, dass Herr Trump ja angekündigt hat, in 2 Monaten werde man sich um Grönland kümmern. Das heißt, man hat jetzt noch 2 Monate Zeit, bis ein Akt, ein militärischer Akt passiert, so wie das Weiße Haus es angekündigt hat. Rink hat es ja gerade auch schon angesprochen, mehr als Worte vernimmt man da jetzt nicht. Sie müssen ja auch irgendwas in der Hand haben, sonst nehmen sich die Amerikaner
das ab. Also ich kann die Grundprämisse Ihrer Frage nicht teilen. Ich weiß nicht, wo ich Ihnen das beigebracht habe. Aber was ich Ihnen noch mal wiederholen kann, ist die Feststellung, dass die Grundprinzipien hier gelten, auch die territoriale Integrität und Unverletzbarkeit Dänemarks und Grönlands. Und wir an diesem Prinzip festhalten. Wir haben unsere Kanäle, dies international öffentlich und klar zu machen. Und es gibt auch keine Zweifel daran, dass die Europäer in dieser Frage zusammenstehen.
Ich kann einfach nur noch ergänzen, dass, wie der Regierungssprecher bereits sagte, die Arktisregion eine besondere Bedeutung hat. Für die Länder selber, aber auch innerhalb der Allianz, wie wir schon erwähnt haben, und das durchaus bereits in den vergangenen Jahren, in den letzten 2 Jahren, unsere maritimen Sicherheitspartnerschaften auch mit Kanada, Norwegen, Dänemark ausgebaut wurden. Es geht um Fragestellungen der kritischen Unterwasserinfrastruktur und deren Schutz und insgesamt auch Übungstätigkeiten, die sicher in der Region stattgefunden haben. Insofern kann man schon von einer erhöhten Aufmerksamkeit und auch einer erhöhten Bedeutung der Region über die Zeit hinweg sprechen. Und da wird sicher auch weiter dran angeknüpft werden.
Herr Kollege.
Ja, Pierre Kivon, Agence France-Presse, Frohes Neues. Nachfrage zu dieser Verteidigung von Grönland aus der europäischen Seite. Das französische Außenministerium hat heute Morgen erklärt, die Europäer bereiteten sich darauf, zurückzuschlagen gegen jede Form der Einschüchterung durch die USA. Und seinen Angaben zufolge wird diese Arbeit in den nächsten Tagen, Zitat, zu einem Plan führen, der heute in dem Weimar-Format erörtert wird. Können Sie uns, Frau de Scheuer, etwas dazu sagen?
Noch nicht, denn das Weimar-Format hat noch nicht stattgefunden.
Ich habe jetzt noch auf der Liste Frau Lacerda, Herrn Delves, Herrn Rinke und Herrn Jessen. Wir machen weiter mit Frau Lacerda, bitte schön.
Ja, das bezieht sich auch jetzt auf die Erläuterung des US-Präsidenten. Herr Cornelius, wenn man sich in der US-amerikanischen Medienlandschaft umschaut, merkt man eindeutig, dass die Meinung der Europäer für die Administration in Gegenwart keine Relevanz hat. Was bringt Sie dazu oder die Bundesregierung dazu zu glauben, dass die Einordnung zum Beispiel, was Kolumbien anbetrifft oder...
Entschuldigung, wir sind bei Grönland?
Bitte?
Wir sind bei Grönland.
Ja, genau. Und okay. Das Grönland und Kolumbien hat er gesagt, das nimmt er sich dann vor, der amerikanische Präsident. Was bringt die Bundesregierung dazu zu vermuten, dass die Meinung der Bundesregierung für die Administration in der USA von Relevanz wäre?
Also auch hier kann ich Ihre Prämisse nicht teilen, denn wenn Sie die Verhandlungsdynamik der letzten Wochen sehen, dann kann ich einen hochintensiven Austausch zwischen der amerikanischen Regierung und den Europäern zum Beispiel in der Frage der Ukraine feststellen. Allein gestern die Teilnahme der beiden Sondergesandten an der Koalition der Willigen war ein bisher einmaliger Vorgang. Das gab es bisher nicht. Das heißt, die USA haben ein Interesse daran, auch müssen ein Interesse an einer europäischen Partnerschaft haben. Europa macht dies geltend, hat seine Interessen und Europa wird sich hier nicht verstecken.
Aber die Invasion in Venezuela wurden die Europäer nicht informiert.
Die Frage der europäischen Interessen sind in Grönland besonders tangiert. Und diese Interessen habe ich eben zum Ausdruck gebracht. Und diese Interessen werden auch von unseren Partnern zur Kenntnis genommen und respektiert.
Herr Dess, hat sich erledigt. Dann sind wir noch mal bei Herrn Rinke.
Ja, danke. Herr Cornelius, die dänische Ministerpräsidentin hat davor gewarnt, dass eine Annexion der Grönlands durch die USA auch das Ende der NATO bedeuten würde. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Einschätzung teilt.
Die Bundesregierung wird momentan wenig dazu beitragen wollen, diese Situation verbal weiter zu eskalieren. Deswegen bleibe ich bei meinen jetzt getätigten Äußerungen. Ich kann davor nur warnen, dass wir uns in apokalyptische Szenarien hineinsteigen. Es gibt ein klares Bekenntnis der territorialen und völkerrechtlichen Integrität Dänemarks. Dänemark hat unsere volle Unterstützung. Die Absprachen sind eng. Das Statement gestern zeugt davon. Und Sie können sicher sein, dass auch in den Folgetagen mit Dänemark ein sehr, sehr enger Austausch stattfinden wird.
Nachfrage. Es gibt Äußerungen, die sagen, dass man deswegen auch die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert sind, möglicherweise anders betrachten würde. Sehen Sie die noch als Schutz für Deutschland oder als Bedrohung?
Ich weigere mich jetzt, jedes Szenario, das Ihnen einfällt im Zusammenhang mit den USA, vor einem apokalyptischen Hintergrund zu kommentieren. Und deswegen glaube ich, ist es an den Stationierungsabsichten der Amerikaner in Deutschland und der sicherheitspolitischen Unterstützung auch unserer Interessen. Momentan habe ich keine Zweifel. Auch die amerikanischen Äußerungen zur Europapolitik sind in ihrer militärischen Dimension zumindest für uns nicht in Zweifel zu ziehen.
Herr Jessen.
Frage geht an Herrn Stempfle. Minister Pistorius hat vor einigen Wochen erklärt, die militärischen Interventionen Russlands in der Ukraine mit der Begründung von Sicherheitsinteressen untergrabe und zerstöre die territoriale Integrität europäischer Staaten. Gilt das auch für die Art der Drohung, die von Seiten der US-Regierung, namentlich ist es ja auch der Stabschef Donald Trump, Stephen Miller, der das ausgesprochen hat. Ist auch das, diese Drohung, eine Gefährdung der territorialen Integrität europäischer Staaten?
Nein, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Was wir hier noch nicht besprochen haben bei all dem, was gesagt wurde und was ich unterstütze, ist, dass es natürlich auch eine Form der Kommunikation gibt von Seiten der US-Administration, die vielleicht ein bisschen provozierender ist, als wir das sonst kennen. Und insofern muss man vielleicht das auch mit berücksichtigen. Man darf jetzt nicht jedes Wort so auf die Goldwaage legen, was in dem Zusammenhang gesagt wird. Aus meiner Sicht entscheidend ist, dass wir jetzt im guten Austausch sind. Man kann auch mal unterschiedliche Positionen haben und sich annähern und gleichzeitig auf anderen Gebieten sehr gut zusammenarbeiten. Ich glaube, da muss man hinkommen und sollte jetzt nicht bei allem aufschrecken, was gesagt wird.
Nun hat aber der Stabschef des Weißen Hauses, das ist ja nicht irgendjemand, explizit erklärt, der Anspruch auf die Kontrolle Grönland, Kontrolle über Grönland, sei offizielle Position der US-Regierung. Das ist ja nicht irgendwas. Ist die Bundeswehr darauf vorbereitet, im Zweifelsfall, wenn tatsächlich militärisch interveniert wird, Grönland, Dänemark zu Hilfe zu kommen?
Also die Bundeswehr ist in Absprachen mit den anderen NATO-Partnern. Dazu gehört die USA natürlich dazu. Und deswegen wird, dabei bleibe ich, alles vernünftig und in Ruhe besprochen. Im Übrigen auch hinter den Kulissen. Und ich bleibe dabei, man soll jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen und übertreiben. Es kann auch mal Differenzen geben. Und die müssen dann eben im Rahmen der Möglichkeiten besprochen werden.
Dann kommen wir zu einem Thema, was auch schon angesprochen worden ist, nämlich Venezuela. Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, wir hatten das am Montag hier schon mal. Da hieß es, die Bundesregierung wollte noch mal abwarten, wie die USA völkerrechtlich den Einsatz im UN-Sicherheitsrat begründen. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, ob die Erklärung, die die US-Regierung dort abgegeben hat, für Sie ausreicht oder ob Sie jetzt zu einer anderen, statt der bisher doch sehr vorsichtigen Bewertung kommen.
Wir hatten ja in den letzten Tagen gesagt, dass es sich um einen komplexen Sachverhalt handelt und wir diverse Schritte zur Erklärung, zur Aufklärung und zur Durchleuchtung dieser Situation abwarten. Die Befassung dieses Themas im UN-Sicherheitsrat in der vorvergangenen Nacht war ein sehr wichtiger Schritt auch für die Bundesregierung. Wir haben festgestellt, dass zur völkerrechtlichen Einordnung des UN-Einsatzes der Sicherheitsrat vorgestern ist es inzwischen, nicht zu einer gemeinsamen Bewertung gekommen ist. Die USA haben dort jedenfalls nicht überzeugend dargelegt, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war. Das ist der momentane Sachstand, den die Bundesregierung auf dieses Thema hat.
Okay. Herr Warwick?
Ja, bei dem besagten Sondertreffen des UN-Sicherheitsrates hatte der US-Vertreter Michael Waltz die Entführung und den Angriff auf die Entführung von Maduro und den Angriff auf Venezuela mit der Aussage gerechtfertigt, man kann nicht weiterhin die größten Ölreserven der Welt unter Kontrolle von Gegnern der Vereinigten Staaten haben. Ist denn diese Begründung des US-Partners, erscheint die der Bundesregierung legitim, um einen militärischen Angriff gegen ein souveränes Land zu rechtfertigen?
Ich glaube, ich habe eben dazu geantwortet.
Das hat sich nicht ganz so, aber dann...
Ich kann es nochmal wiederholen. Also Sie können diese Antwort gerne auf Ihre Frage legen, die passt dazu.
Okay, das heißt, schlussendlich hat die Bundesregierung entschieden, dass ein militärischer Angriff mit 150 Kampfflugzeugen gegen Venezuela unter Bombardierung von 3 Bundesstaaten und der Hauptstadt Caracas völkerrechtswidrig ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe gesagt, dass die USA im UN-Sicherheitsrat nicht überzeugend dargelegt haben, warum ihr Vorgehen völkerrechtskonform ist.
Frau Lacerda.
Ja, Herr Cornelius, Spezialisten sind jetzt, wo diese Eskalationsspirale annimmt, die US-Administration hat gesagt, die nimmt jetzt Kolumbien vor. Was kann die Bundesregierung dazu beitragen, dass es nicht zu einer Destabilisierung der gesamten Region kommt? Es gibt geschichtlich auch mehrere Beispiele von Interventionen der USA, die nur Scherben in Lateinamerika hinterlassen haben. Was kann die Bundesregierung machen, um diese Eskalation zu stoppen?
Die Bundesregierung hat sich positioniert zu dieser Situation in Venezuela, auch zur Situation in Grönland. Ich glaube, dass die Bundesregierung jetzt mit dem Fortschritt, den es bei Mercosur zu verzeichnen gibt, ein Zeichen der regelgebundenen Zusammenarbeit auch mit anderen Staaten setzen wird. Das ist das Symbol, das ist das Beispiel, das wir abgeben werden. Und das ist ein nicht ganz unwichtiger Beitrag.
Ich möchte. Ich habe eigentlich. Sekunde, einen Augenblick. Ich muss mitbekommen, dass Sie sprechen wollen.
Das wird sich aber sehr, sehr schnell beendet haben, denn ich habe eigentlich fast nichts hinzuzufügen, sondern okay. Der Regierungssprecher ist da vollumfänglich und Rekord für uns.
Herr Jung.
Herr Cornelius, Sie waren ja Montag nicht da. Können Sie mal überzeugend darlegen, was so komplex am Kidnapping von Maduro ist, also völkerrechtlich?
Ich glaube, dazu wurde in der REC-PK am Montag schon ausführlich Stellung genommen, Nein. Was die Komplexität angeht. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es verschiedene Bewertungsmaßstäbe gibt, die geprüft wurden. Unter anderem gibt es eine strafrechtliche Dimension, die auch noch nicht wirklich erkannt wird. Ich bitte ein bisschen um Verständnis, dass auch eine Regierung die Tiefe der juristischen Dimension eines solchen Vorganges auch gründlich prüfen muss und wird, ehe sie zu schnellen politischen Meinungen kommt. Das ist Ihnen vorbehalten, dass Sie schnell kommentieren, aber die Bundesregierung braucht ein rechtliches Fundament, auf dem sie urteilt. Und das ist der Begriff, der sich mit Komplexität am besten beschreiben lässt.
Aber wenn der französische Partner in New York, also bei der UN, sagt, diese Aktion gegen Maduro verstößt gegen den Grundsatz der friedlichen Streitbeilegung und gegen den Grundsatz der Nichtanwendung von Gewalt, das ist die Position des französischen, des engsten Partners Deutschlands. Ist das auch die Position der Bundesrepublik?
Deswegen habe ich eben gesagt, dass die USA in den Vereinten Nationen nicht überzeugend dargelegt haben, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war.
Ich habe jetzt noch Frau Gerhäuser, Herrn Steinkuhl, Herrn Warwick und Herrn Jessen auf meiner Liste zu diesem Thema. Und dann würde ich gerne auch noch mal das Thema wechseln. Frau Gerhäuser, bitte schön.
Ja, ich würde gerne von Frau Deschauer wissen, weil ja auch angesprochen wurde am Montag, dass der Bundesregierung vor allen Dingen wichtig ist, dass bald Wahlen in Venezuela stattfinden können. Ob es denn Kontakte gibt zwischen der Bundesregierung und der ja eigentlich rechtmäßig gewählten Partei der aktuellen Friedensnobelpreisträgerin Machado?
Davon kann ich jetzt gerade nicht berichten. Wenn ich da was nachzureichen hätte, würde ich das machen. Aber um es einfach noch mal zu sortieren, ich glaube, wir haben hier am Montag gesagt, und das ist weiter die Haltung, dass die Venezolanerinnen und Venezolaner das Recht auf eine freie, selbstbestimmte und demokratische Zukunft ihres Landes haben und sich das nach den dortigen Regeln abzuspielen hat und auch im Rahmen des internationalen Rechts. Und der aktuelle Stand ist derjenige, dass, ich glaube, da haben wir einfach die gleiche Erkenntnis, dass wir keine Informationen darüber haben, dass in Kürze es Wahlen geben dürfte, aber dass natürlich das perspektivisch für eine freie und demokratische Willensbildung der Prozess ist, der entscheidend ist, damit die Menschen im Lande ihre Zukunft selber bestimmen können.
Dann Herr Steinkohl.
Herr Cornelius, wenn Sie sagen, dass die US-Regierung nicht überzeugend dargelegt hat, dass ihr Verhalten völkerrechtskonform gewesen ist, hat die Bundesregierung dies denn der US-Seite gegenüber kommuniziert? Und welche Konsequenzen im bilateralen Verhältnis hat es?
Die US-Regierung ist von der Position der Bundesregierung informiert. Und ich glaube, dass die Konsequenzen für uns sind, dass wir unseren völkerrechtlichen Anspruch aufrechterhalten, dass wir auch auf darauf dringen, dass er zur Geltung gebracht wird, auch wenn wir akzeptieren müssen, dass dies nicht überall von uns in dieser Form durchgesetzt werden kann.
Sehen Sie denn eine Möglichkeit, als Nachfrage, eine Möglichkeit, diesen völkerrechtlichen Anspruch quasi ex post noch geltend zu machen im Fall Venezuela?
Ich glaube, dass Deutschland über seinen völkerrechtlichen Anspruch niemals den Maßstab aufgegeben hat.
Genau, ich kann einfach nur kurz ergänzen, dass es zum Beispiel gestern Abend eine G7-Schalte der Außenministerinnen und Außenminister gab mit dem Amtskollegen Rubio und Sie sich vorstellen können, dass alle relevanten Fragen, aber auch diese Fragestellung und auch sicher in der Nuancierung, wie der Regierungssprecher sie dargelegt hat, dort Gegenstand war.
Herr Mare.
Das US-Justizministerium hat kurz vor der ersten Anhörung des venezolanischen Präsidenten in New York, vor dem Gericht in New York, die Anklageschrift massiv überarbeitet und einen der zentralen Vorwürfe, dass Maduro Chef des Kartells Los Soles sei, zurückgenommen. Jetzt hatte auch Kanzler Merz in seiner ersten Stellungnahme auf die angeblich zentrale Rolle von Maduro im Drogengeschäft verwiesen und das zumindest mal implizit als Rechtfertigung für den US-Angriff genutzt. Da auch alle UN-Organisationen, die mit Drogenbekämpfung zu tun haben, Venezuela nur als marginalen Ort im Drogentransfer und bei Drogenproduktion quasi Inexistenz bewerten, das hat zum Beispiel etwa auch UNODC entsprechend berichtet, würde mich interessieren, auf welcher konkreten Quellenlage denn der Kanzler zu seiner Aussage gekommen ist. Hat er da einfach die US-Darstellung, die bis dato galt, übernommen oder hat die Bundesregierung da eigene Erkenntnisse?
Ich muss mich gegen das Framing in Ihrer Frage wehren, weil der Kanzler das so nicht gesagt hat.
Doch, das hat er so gesagt.
Sie haben gesagt implizit, das ist, glaube ich, Ihre Wertung.
Ja, aber trotzdem bleibt der
Sie haben implizit gesagt eben und nicht wörtlich, oder?
Ja, das jetzt habe ich Ihnen vielleicht einen kleinen, aber es ändert nichts an meiner eigentlichen Frage, die Sie bitte beantworten, auf welcher Daten- bzw. Faktengrundlage der Kanzler zu dieser Aussage gekommen ist.
Wollen wir hier höflich miteinander umgehen?
Das sind wir doch.
Dankeschön.
Herr Cornelius lächelt nach wie vor. Also,
ich lächle auch.
Stets. Ja, die Antwort, Herr Cornelius. Nur weil ich implizit gesagt habe, negiert das noch nicht Ihre...
Also entschuldigen Sie wirklich, ich möchte auch einen höflichen Ton bitten. Und ich habe gesagt, Sie haben gesagt implizit. Und ich habe gesagt, der Kanzler hat es nicht so gesagt. Das ist die Antwort.
Herr Jessen.
Ja, Sie haben unterstellt, dass der Kanzler gesagt hat, Maduro sei wegen Drogenvergehen verhaftet worden. Das hat der Kanzler nicht gesagt. Das können Sie gerne so insinuieren, aber das hat er nicht so gesagt. Ich kann.
Sie haben kein Mikro, Herr Warwick, und Herr Jessen ist dran.
Herr Cornelius, am 12. November war das Thema Regime Change oder drohender Regime Change in Venezuela hier Thema. Da wurden Sie gefragt, ob die Bundesregierung gegen einen Regime Change sei. Da haben Sie keine klare Position bezogen. Wie sieht das heute aus? Ist die Bundesregierung gegen einen von außen initiierten Regime-Change in Venezuela oder immer noch keine Position?
Meine Position ist die vom letzten Mal, die Lage in Venezuela war so, dass wir diese Regierung nicht anerkannt haben, dass wir diesen Wahlsieg oder diesen vermeintlichen Wahlsieg von Herrn Maduro nicht anerkannt haben. Insofern ist das nach meiner Beurteilung im Moment eine Situation, wo jetzt nach vorne gewandt eine dynamische Regierungsbildung und eine dynamische und hoffentlich transparente Regierungsbildung angegangen wird. Das ist die Forderung der Bundesregierung und darauf bleibe ich jetzt stehen.
Da nun aber die US-Regierung Trump vorweg mehrfach gesagt hat, erstens würden die USA auf absehbare Zeit Venezuela führen und zweitens dafür sorgen, dass eine Regierung in Amt und Kraft gesetzt werde, die den Interessen der USA entspricht. Das ist die Definition von Regime Change. Sind Sie damit, ist die Bundesregierung mit diesem Weg einverstanden oder sagen Sie, nein, diese Form von Regime Change lehnen wir ab?
Wir beurteilen nicht Wünsche der amerikanischen Regierung. Die Bundesregierung möchte, dass in Venezuela eine legitime Regierung das Amt führt, die durch den freien Willen des Volkes gewählt wird.
Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch einen weiteren Komplex aufrufen, nämlich den Komplex Stromausfall, Energieversorgung, Energiesicherheit und Klima. Herr Vollreit, bitte.
Ja, Herr Cornelius, was hat denn aus Sicht des Regierungssprechers dagegen gesprochen, dass sich der Bundeskanzler persönlich zu diesem Terroranschlag und dem schwersten oder längsten Stromausfall auf die deutsche Hauptstadt seit 1945 äußert oder dass der Bundeskanzler sich persönlich mal vor Ort zeigt, um beispielsweise den Betroffenen seinen Zuspruch zu versichern oder den Helfern zu danken. Ich meine, der Bundeskanzler hat sich auf seinen Kanälen zu einer Autobahnbrücke in Lüdenscheid und zu einer Silbermedaille beim Handball geäußert. Und da ist ja jetzt so ein bisschen die Gewichtung in Frage. Was meinen Sie oder was haben Sie ihm da geraten?
Naja, das halte ich jetzt für eine sehr unzureichende Vergleichsebene. Der Bundeskanzler war intensiv in die Situation eingebunden. Er hat bereits am ersten Tag auch dem Kanzleramtsminister, dem Innenminister und dem regierenden Bürgermeister den Kontakt gesucht, ausgetauscht. Nicht jede Situation in der Republik erfordert, dass der Kanzler dann auch öffentlich sichtbar wird. Aber Sie können sicher sein, dass die Hilfsangebote der Bundesregierung, dass die Unterstützung auch der Bundeswehr, die dann sehr, sehr schnell erfolgt ist, auch unter der Steuerung des Bundeskanzlers stattgefunden hat. Und die Tatsache, dass heute der Strom bereits wiederhergestellt wurde, dass das Ganze nun doch deutlich schneller ging, mag auch ein Stück weit an der Unterstützung der Bundesregierung auch darauf zurückzuführen sein. Insofern glaube ich, dass die Situation sehr gut bereinigt ist.
Ja, eine kurze Nachfrage, aber es geht ja jetzt so ein bisschen um das Zeigen von Empathie. Und der Bundeskanzler hat ja zu Recht auf die große Bedeutung anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer verwiesen. Und dem wird ja damals zur Last gelegt, sich zum Beispiel beim Bauerbau nicht in Berlin gezeigt zu haben, was nachgängig ihm auch im Ansehen damals in Berlin geschadet.
Immer heftiger die Vergleichsebene.
Ja, das ist ja so. Also es geht ja nicht darum, dass das zu verhindern oder dass der Bundeskanzler jetzt Kilowatt liefert, sondern einfach mal eine Präsenz, einfach eine Äußerung.
Ja. Die Bundesregierung hat sich am Montag geäußert. Ich weiß nicht, ob Sie ja hier in der RPK waren, aber da hat sich die Bundesregierung geäußert.
Persönlich. Aber. Ja. Okay, danke.
Herr Jahn.
Uwe Jahn, ARD Hauptstadtstudio Hörfunk. Es geht auch noch mal um den Bevölkerungsschutz an diesem Beispiel. DRK-Chef Gröhe fordert, dass mehr in den Bevölkerungsschutz investiert wird. Unter anderem geht es dabei um 10 mobile Betreuungsmodule, die angeschafft werden müssten. Dafür sind allerdings keine Mittel im Bundeshaushalt eingeplant. Da wäre eben die Frage, warum nicht? An Herrn Cornelius und vielleicht Frau Dr. Koch. Und dann, welche Lehren die Bundesregierung aus diesen Vorfällen in Berlin zieht.
Also vielleicht fange ich mal an, die Frau Koch übernimmt dann, weil das dann auch in die Details geht. Die Bundesregierung arbeitet entgegen der von Ihnen gezitierten Äußerungen mit den Ländern an der Fortentwicklung und an der Verbesserung des Bevölkerungsschutzes. Der Pakt für den Bevölkerungsschutz ist der größte Modernisierungsschub seit Jahrzehnten. Das sind bis zu 900 Millionen Euro, die die Bundesregierung bis 2029 dafür jedes Jahr in die Hand nimmt. Dazu werden Fahrzeuge angeschafft, Brandschutz, Krankentransport, Kommandozentralen, schweres Gerät, Unterstützung für den Katastrophenschutz, Warnsysteme, Sirenen und so weiter, THW-Rettungsdienste. Also es ist ein umfassender Modernisierungs- und Investitionsplan für diesen Bereich da. Der wird nun umgesetzt. Und weil es natürlich auch eine politische Dimension gibt, die Sie zu Recht eben ansprechen und Sie die Involviertheit des Bundeskanzlers interessiert. Die Bundesregierung hat sich auch heute Morgen im Kabinett mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es herrscht Einigkeit und ist in Vorbereitung, dass sich die Gremien der Bundesregierung mit diesen sicherheitspolitisch relevanten Fragen noch einmal intensiv auseinandersetzen werden, auch in den verschiedenen Fachgremien, die die Bundesregierung hat. Über Zeitpunkte und Details kann ich momentan keine Auskunft geben und werde keine Auskunft geben, weil das auch eine intensive Vorbereitung bedarf. Gerade die Frage des Schutzes vor linksterroristischen Maßnahmen ist hier zentral und muss von den Fachhäusern nochmal evaluiert und vertieft werden.
Frau Kollegin.
Danke, Carlotta Diederich von Politico.
Wenn Sie sich das Mikro ein bisschen rüberziehen, dann können wir Sie
ja,
besser verstehen.
Ja, das ist so besser. Super, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zu den Bekennerschreiben der Vulkangruppe. Davon haben ja jetzt einige kursiert. Und mich würde interessieren, wann wird die Authentizität dieser verschiedenen Bekennerschreiben, auch das jüngste, was jetzt gerade eben veröffentlicht wurde, vollständig untersucht sein, vielleicht auch ans BMI?
Ja, vielleicht gebe ich das ab.
Genau, also wie Sie ja sicherlich auch den Medien entnommen haben, hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen und ermittelt. Deshalb werden wir uns da im Einzelnen auch nicht zu äußern zu den laufenden Ermittlungen. Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass die Schreiben authentisch sind.
Ich hatte Ihnen, glaube ich, eben das Wort abgeschnitten zu den Ergänzungen von...
Das kann ich gerne auch noch. Dann springen wir jetzt ein bisschen zu den mobilen Betreuungsmodulen. Richtig. Also einen konkreten Sachstand dazu müsste ich Ihnen nachreichen. Ich kann Ihnen sagen, das THW hat ja umfangreich unterstützt. Es gab auch noch mehr Unterstützung, als wir das hier am Montag berichtet haben. Und es gibt beispielsweise beim THW, auch das ist vielleicht ganz interessant, bundesweit rund 2700 mobile Zeltheizgeräte zur Errichtung mobiler Unterkünfte oder Betreuungsstellen. Also es gibt entsprechendes Material und erstmal auch in ausreichendem Umfang.
Dann Herr Jung.
Ja. Frau Kauke, zum Verständnis, heute Morgen gab es bei einigen, zumindest von uns hier, Katastrophenmeldungen auf dem Telefon. Hat das irgendwas mit dem Bundesamt für Katastrophenschutz zu tun? War das eine bundesweite Aktion oder eine Berliner Aktion? Warum heute?
Ja, also diese Meldung, wir hatten die auch auf den Handys, es bimmelte zeitgleich, weil wir gerade unsere Runde hatten, für den Inhalt, die Warnstufe und die Auswahl des Gefährdungsbereichs, also in welchem Bereich, in welchem Gebiet solche Warnungen ausgesendet werden und auch für die gewählten Warnkanäle ist immer der Herausgeber zuständig. Das war in diesem Fall das Land Berlin. Wir haben auch gesehen, dass es eine Warnung war und dass der kleine Teilwort fehlte. Das wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit dem Land Berlin nachbereiten.
Okay, also das war eine Endwarnung und keine Warnung.
Das war eine Endwarnung.
Das konnte man aufklicken.
Man konnte auf den Link gehen und dann war es klar und deutlich, wenn man nicht auf den Link gegangen ist.
Ich klicke nie auf alles darum.
Aber nur wirklich auch das nochmal zum Hinweis auch der Komplexität einfacher Vorgänge. Es lohnt sich, das manchmal genau zu lesen. Es war auch eine sinnvolle Entwarnung, weil nämlich dort gebeten wurde, die Generatoren abzuschalten und nicht jetzt unbedingt jeder gleich seine Waschmaschine anzuschalten. Und ich glaube, das ist ein sinnvoller Hinweis, damit nicht gleich wieder der Strom ausfällt. Und insofern wäre ich jetzt da gar nicht mehr so kritisch.
Herr Dess.
Ja, ist doch gut.
Ach so.
Es kursieren ja in den sozialen Netzwerken verschiedene Theorien, dass dieses Bekennerschreiben möglicherweise ursprünglich auf Russisch war oder irgendwie es jedenfalls Hinweise in den Text gibt, dass ursprünglich in kyrillischer Schrift abgefasst war. Was ja eine Täterschaft...
Herr Delft, wir können Sie kaum verstehen.
Ich weiß gar nicht. Soll ich es nochmal sagen?
Lauter.
Sie müssten ja. Sorry. Das Mikro, also ja, einfach mich, direkt ins Mikro sprechen oder näher dran.
Einfach mal hier rüber. Also Frau Gock, es gibt in den sozialen Netzwerken verschiedene Posts und Hinweise, dass dieses Bekennerschreiben ursprünglich auf Kyrillisch abgefasst war und da auch einige seltsame Rechtschreibfehler drin sind, was ja möglicherweise auf eine russische Täterschaft rückschließen würde. Ist das eine Spur, die Sie ernsthaft verfolgen?
Also ich habe ja gerade eben schon eine Frage beantwortet und dabei gesagt, dass wir die Bekennerschreiben als authentisch einschätzen. Der Minister hat sich auch dazu geäußert und er hat sich sehr klar geäußert, dass dieser Brandanschlag sich als linksterroristische Tat qualifizieren lässt und wir eben die Authentizität des Bekennerschreibens als gegeben einschätzen. Inzwischen sind es mehrere. Erkenntnisse über eine mögliche russische Übersetzung liegen uns nicht vor und auch Erkenntnisse über sogenannte False-Flag-Aktionen liegen uns ebenfalls nicht vor.
Gut, aber darf ich noch eine Nachfrage stellen? Die Tatsache, dass Sie das als für authentisch halten, heißt ja, lässt ja noch keinen Rückschluss auf die tatsächlichen Täter hin, weil diese Vulkangruppe oder wie immer die heißt, da ist ja kein einzelnes Mitglied von bekannt, soweit ich weiß. Also das kann ja auch, könnte ja in der Tat auch ein was Imaginäres sein, was hinter sich was ganz anderes verbirgt.
Also zum einen sind es mehrere Gruppen, es ist nicht eine feste Gruppe, das vielleicht zur Definition und Beschreibung dieser Vulkangruppen und die ordnen wir dem linksextremistischen Spektrum zu.
Dann erweitern wir das Spektrum und schauen mit Herrn Steinkuhl auf die Füllstände der Gasspeicher.
Ja, also Berlin waren ja jetzt 40.000, 50.000 Haushalte, die keinen Strom und damit auch keine Wärme hatten. Ich würde das gerne mal bundesweit fragen, ob die Gefahr nicht besteht, dass bald viel mehr Leute in der Kälte sitzen werden, denn die Füllstände der deutschen Gasspeicher nähern sich rapide der 50%-Marke und das zu Beginn des eigentlichen Winters. Für wie gesichert sieht das Bundeswirtschaftsministerium denn die Energieversorgung in diesem Land?
Ja, vielen Dank. Ich kann korrigieren, genau, die Speicherfüllstände sind aktuell, liegen rund bei rund 54%. Es ist so, dass derzeit die Händler ausspeichern, aber derzeit auch ein, also dass wir das auch eingespeichert wird, weswegen wir die Lage als sicher betrachten. Auch in anderen EU-Ländern wird ausgespeichert. Deutschland liegt da aktuell relativ im Schnitt, sodass wir da keine Auffälligkeiten sehen. Anders als in den Vorjahren haben wir jetzt natürlich auch die schwimmenden Flüssiggasterminals für die Versorgung zur Verfügung, was eine andere Sicherheit schafft.
Wäre denn die Sicherheit, die Versorgungssicherheit auch gewährleistet, wenn der Winter weiter so streng bliebe in den nächsten Wochen?
Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber davon gehen wir aktuell aus, aufgrund auch der, wie gesagt, der LNG-Terminals, die es mittlerweile als Backup gibt. Und dadurch ist die Versorgungssicherheit auf einem anderen Stand als noch vor ein paar Jahren.
Dann Frau Neuhaus.
Ich würde gerne an das Umweltministerium fragen. Agora Energiewende hat heute Zahlen vorgelegt, vorläufige zu den Treibhausgasemissionen letztes Jahr. Es gab nur einen kleinen Rückgang und es gibt jetzt große Warnungen, dass 2030 das Klimaziel eigentlich auf diesem Wege nicht mehr erreicht werden kann. Wie ordnen Sie diese Zahlen ein und wann kommt das Klimaschutzprogramm?
Danke für die Fragen. Ich hoffe, ich werde jetzt keine dabei vergessen. Erstmal möchte ich sagen, dass Minister Schneider sich heute dazu in der ARD auch schon geäußert hat und sie auf seine Äußerungen verweisen, die mir jetzt selber im Wortlaut leider noch nicht bekannt sind, aber ist, glaube ich, online schon verfügbar. Zum Zweiten, zur Einordnung, das sind nicht die offiziellen amtlichen Zahlen. Sie wissen sicher, dass die amtlichen Zahlen zur Treibhausgasbilanz des Vorjahres immer Mitte März vom Umweltbundesamt vorgelegt werden, dann nochmal vom Expertenrat begutachtet werden. Also das Entscheidende ist für uns dann die Bilanz, die das UBA Mitte März vorlegen wird. Unabhängig davon gibt es aber natürlich Trends und Erkenntnisse, die sich jetzt von dieser Agora-Studie, die Sie angesprochen haben, auch schon vorher abgezeichnet haben. Denn also ich sage das so, weil wir ja generell einzelne Studien, Forderungen, Zahlen von dieser Stelle aus jetzt nicht kommentieren, aber es lässt sich natürlich allgemein was sagen, nämlich durchaus dem Klimaschutz dienliche, positive Entwicklungen, die sich abzeichnen. Das ist der steigende Absatz von Wärmepumpen, auch der deutliche Anstieg des Absatzes von Elektroautos, das bietet Potenzial. Dann das im Klima- und Umweltschutzbereich mittlerweile viele tausend Menschen arbeiten hierzulande und damit auch stark zum Wirtschaftsstandort beitragen. Das kann man durchaus als positive Aspekte nennen. So, zum anderen gilt, dass auch schon vor dieser Studie klar war, es gilt tatsächlich weitere Maßnahmen zu ergreifen, um mit Blick auf 2030 Kurs zu halten. Dementsprechend arbeiten wir an dem Klimaschutzprogramm, das Sie, glaube ich, in der letzten Frage dann konkret noch ansprachen, so, dass es möglichst fundiert und umfassend eben das Ziel erreichen soll, bis 2030 Kurs zu halten. Sie wissen vielleicht, dass das Klimaschutzgesetz selbst die Frist vorgibt, bis wann es vorzulegen ist, nämlich Kabinettsbeschluss innerhalb eines Jahres nach Beginn einer neuen Legislaturperiode. Ursprünglich hatten wir einen etwas schnelleren Zeitplan ins Auge gefasst, in der Erwartung, dass es möglicherweise zu einer Verfehlung der EU-Klimaschutzziele kommen könnte, nachdem sich dann aber im letzten Quartal 25 abzeichnete. Dem ist doch nicht so, haben wir uns entschieden, uns lieber mehr Zeit für eine gute Abstimmung und eben auch fachlich sehr fundierte Vorschläge zu nehmen. Und derzeit läuft noch unter Hochdruck die Abstimmung der Vorschläge der einzelnen Ressorts und diese sollen dann in Kürze auch an den Expertenrat, den Klimarat zur Begutachtung gehen.
Danke.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jung, Sie hatten noch eine Frage zu den Füllständen.
Ja, Frau Bitte. Stroh. Letztes Jahr, genau vor einem Jahr, waren die Gasspeicher bei 80% Füllstände. Die Bundesnetzagentur, also Ihre untergeordnete Behörde, hatte zum Gassparen aufgerufen, die Bevölkerung. Jetzt ist es bei 54% und dieser Aufruf, den gibt es bisher nicht. Warum nicht?
Wie eben schon darauf hingewiesen, einerseits in den Vorjahren stehen uns jetzt die schwimmenden Flüssiggasterminals zur Verfügung. Das heißt, dass die Flexibilität, die durch die LNG-Importe reduziert den Speicherbedarf zusätzlich. Deswegen ist es eine andere Situation. Und nach wie vor beobachten wir logischerweise die Lage sehr genau. Sollte sich da was ändern?
Das heißt, Gassparen ist nicht erforderlich?
Aktuell nicht.
Sie ahnen es schon, wir kommen nicht mit allem durch heute. Die letzte Frage hat Herr Berndt für diesen Mittwoch.
Vielen Dank. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat in einem Interview auf die enormen gestiegenen Sozialausgaben hingewiesen. Er wirft dem Bund vor, dass er Landkreise und kreisfreie Städte mehr oder weniger im Stich lässt und fordert, dass noch in diesem Jahr eine Finanzhilfe von 4 bis 5 Milliarden zur Verfügung gestellt werden sollte für die Landkreise und kreisfreien Städte wegen der gestiegenen Sozialausgaben. Was sagt die Bundesregierung dazu?
Die Bundesregierung ist sich der problematischen Situation der Kommunen und Städte bewusst. Dieses Thema war auch vor der Weihnachtspause mehrfach Thema im Koalitionsausschuss beziehungsweise auch in den Bund-Länder-Gremien, zuletzt bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Bund hat bereits im Rahmen des Investitionspaketes im letzten Jahr zur Entlastung der kommunalen Finanzen beigetragen. Und dieses Thema muss auch in diesem Jahr weitergeführt werden. Aber das liegt nicht allein beim Bund. Das ist auch eine umfassende Reform von Seiten der Länder notwendig.
Also er weist in dem Interview darauf hin, dass 4 bis 5 Milliarden fehlen würden und eigentlich gäbe es nur 2 Möglichkeiten. Entweder müsste das Geld sofort nachschießen oder aber die Sozialausgaben sofort drastisch senken. Was sagen Sie dazu?
Das nehme ich zur Kenntnis.
Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht alle Themen und Fragen abgearbeitet haben. Versuchen Sie das bitte bilateral zu klären. Dankeschön.